Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir zusammen sind und gemeinsam Gottesdienst feiern. Heute am Sonntag, dem 2. August 2020. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und als Christen vertrauen wir darauf, dass Gott mitten unter uns ist, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Bund hält mit uns Menschen und uns niemals aufgibt. Lieben, wir sind im letzten Kapitel der Josef-Geschichte angelangt. Der 8. Teil einer Josef-Reihe, wo wir die ganzen Kapitel von 37 bis 50 uns angeschaut haben. Alle nicht ganz. 46 bis 49 klammern wir aus. Aber eine kurze Zusammenfassung will ich dazu noch geben. Jakob kommt nach Ägypten. Er trifft Josef wieder. Ein Wiedersehen unter Tränen. Nun ist all seine Sehnsucht erfüllt und er kann nun getrost sterben. Er sagt selber, ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Also Jakob kann nun in Frieden gehen. Aber zuvor wird Jakob noch zum Segensspender. Er segnet den Pharao bei der Begegnung, er segnet ihn bei der Begrüßung und er segnet ihn bei der Verabschiedung. Zweimal segnet Jakob den Pharao. Und dann segnet Jakob noch alle seine 12 Söhne und die beiden Söhne Josefs, Ephraim und Manasse. Aber auch hier verdreht er seine Arme, vertauscht er seine Arme und segnet den Jüngeren zuerst, vor dem Älteren. Als Jakob stirbt, will er nicht in Ägypten beerdigt werden, sondern in Kanaan. Und es gibt einen gewaltigen Trauerzug von Ägypten nach Israel. Es gibt keine andere Person im Alten Testament, die so ein Begräbnis erlebt. Und dann stehen sich plötzlich die Söhne Jakobs allein gegenüber. Und die haben noch einiges aufzuarbeiten. Und das erleben wir heute in der Predigt. Lassen Sie uns beten. Guter Gott, wir wenden uns heute auch an dich, weil wir auch immer einiges aufzuarbeiten haben in unserem Leben. Herr, wir wollen in Gerechtigkeit leben. Wir wollen in Wahrheit leben. Wir wollen unsere Schuld bei dir abgeben, damit wir ehrlich sein können. Manches verdrängen und vertuschen wir und schieben es in die hintersten Ecken. Aber Herr, vor dir wollen wir ehrlich sein, es auf den Tisch legen, so dass du uns vergibst und uns rein machst, so wie du es in Jesus Christus getan hast. Herr, wir kommen nun zu dir, treten vor dich, so wie wir sind. Und ein jeder persönlich in der Stille tritt dir gegenüber mit den eigenen Gebeten und Anliegen. Herr, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. So hört den Gnadenzuspruch, der gleichzeitig der Wochenspruch für diese Woche ist. Durch die Hingabe Jesu Christi scheint Gottes Gnade auf uns herab. So lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Wir loben Gott mit einem Lied. Musik. Ich lese das Kapitel 50 aus dem Buch Die Geschichte. Als nun die Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, bekamen sie Angst. Was machen wir, wenn Josef sich nun gegen uns stellt und sich für uns rächt? Alles, was wir ihm angetan haben. Da ließen sie Josef durch einen Boten ausrichten: Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dass wir seine Worte an dich weitergeben sollen. Bitte vergib doch deinen Brüdern ihre Schuld und das Böse, das sie dir angetan haben. Und darum bitten wir dich jetzt, vergib uns, denn wir sind Knechte des Gottes deines Vaters. Als Josef das hörte, weinte er. Und da wagten es seine Brüder, zu ihm zu gehen. Sie warfen sich vor ihm zu Boden und sagten: Hier sind wir, wir wollen deine Knechte sein. Josef aber entgegnete: Nun hört auf, euch zu fürchten. Nehme ich etwa Gottes Platz ein? Sicher, euer Handeln mir gegenüber war böse, doch Gott hat daraus etwas Gutes gemacht. Wie sonst hätte geschehen können, was ihr heute seht, dass ein ganzes Volk am Leben erhalten wird? Habt also keine Angst mehr. Ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete Josef seine Brüder und sprach ihnen Mut zu. Josef und die ganze Familie seines Vaters blieben in Ägypten. Er lebte 110 Jahre und konnte so die Kinder Ephraims noch in der dritten Generation sehen. Und auch die Söhne Machirs, des Sohnes von Manasse, konnte er noch nach ihrer Geburt in seine Arme nehmen. Als er erkannte, dass sein Ende gekommen war, sagte Josef zu seinen versammelten Brüdern: Ich werde jetzt sterben. Aber Gott wird euch nicht vergessen, sondern euch als Volk wieder in das Land zurückführen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Und er beschwor die Söhne Israels, seine Brüder: Nehmt meine Gebeine mit, wenn Gott sich eurer annimmt und euch nach Kanaan führt. So starb Josef im Alter von 110 Jahren. Er wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt. Ende gut, alles gut. So die Überschrift zur Predigt heute zum Kapitel 50 aus dem ersten Buch Mose. Das letzte Kapitel ist ein spannendes Kapitel. Das steht uns jetzt noch bevor und da geht es auch endlich um Vergebung und um Versöhnung. Jakob droht ihnen Frieden und seine Söhne sind unter sich. Also die Autorität des Vaters ist nun nicht mehr da und nun stellt sich die Frage, ob seine Söhne nun auch friedlich miteinander leben können. Erstens, die Angst bleibt. Nachdem der Vater gestorben ist, kommt bei den Brüdern nun ein komisches Gefühl hoch. Sie haben Angst vor dem mächtigen Bruder, der ihnen gegenüber immer noch eine Rechnung offen haben könnte. Und das zeigt, dass die Selbstoffenbarung Josefs in Kapitel 45, die Familienzusammenführung, das Miteinander weinen und auch Geschenke keine Versöhnung sind. Denn offenbar befürchten die Brüder, dass Josef die späte Rache nehmen könnte. Also die Brüder haben Angst vor einem Nachtreten Josefs. Und so schicken die Brüder nun Boten zu Josef, der sagen soll: Jakob hat vor seinem Tod befohlen, dass Josef seinen Brüdern vergeben soll. Ihr Lieben, merkt ihr, wie in Kapitel 37, ganz am Anfang, wo die Brüder es nicht wagen, die Botschaft über den Verlust Josefs Jakob selber auszusprechen und zu überbringen, sondern das blutige und zerrissene Kleid Josefs lassen sie von einem Boten überbringen und den Vater selbst die Deutung zu überlassen. Josef ist tot. Das deutet der Vater. Und so wagen sie es jetzt, im letzten Kapitel auch nicht, direkt vor Josef zu treten, sondern sie lassen über einen Boten, ja, sie lassen den verstorbenen Vater die Vergebungsbitte ausdrücken. Ja, Toten Worten in den Mund zu legen ist leicht, denn sie können ja nicht widersprechen. Die Brüder haben also Angst, immer noch. Und sie haben Schuldgefühle und die sitzen tief. Und so leben sie die ganze Zeit, ihr ganzes Leben. Und das kennen wir doch auch bei uns, wenn Schuldgefühle tief sitzen und uns belasten. Wenn etwas nicht vollends ausgeräumt ist. Unsere leichtfertigen Vergebungssätze, ja, Schwamm drüber. Oder unser flüchtiges Entschuldigung. Das sind keine wahren Versöhnungen. Das heilt keine tiefen Verletzungen. Nein, es bedarf ein tiefes Schuldeingeständnis, eine Reue, ein inneres Zerreißen, um das auszudrücken. Und es bedarf der ganzen ernsthaften Vergebungsbereitschaft, um Frieden und um ein Miteinander wieder zu ermöglichen. Mit den Worten der Brüder, da wird ja deutlich, dass sie ihr Gewissen noch quält und sie durch all die Jahre nicht zur Ruhe gekommen sind, zum innerlichen Frieden. Also die Schuldfrage hat sich noch nicht erledigt. Und ihr Lieben, genau das ist doch bei uns auch so. Und das kennen wir doch sehr gut, wenn wir immer einiges verdrängen und wegschieben. Aber wegschieben ist es nicht weg. Es ist nur woanders. Wir schieben vieles in die hintersten Ecken unserer Seelen. Und dann lauert es da und lagert dort. Und da wollen wir gar nicht hinsehen. Da wollen wir gar nicht aufräumen. Da, wo der ganze Dreck unseres Lebens hingeschoben ist. Kennen Sie das? Wenn man zu Hause putzt und da ist eine Ecke, wo ein Schrank steht, und zwischen Ecke und Schrank und Wand, da sind so 5 Zentimeter und da kommt man nicht wirklich rein, im Staubsauger nicht und gar nicht gut. Da sammelt sich so allmöglicher Dreck an. Und vielleicht wird erst aufgeräumt, wenn man auszieht und geputzt. Ihr Lieben, wir haben gelernt, so zu leben, mit dem Dreck in den hintersten Ecken, Dreck unter dem Teppich, da, wo man nicht hinschaut. Aber das ist nicht schön. Und das ist auch nicht sauber. Denn wir merken selber, mit Leuten, mit denen wir Streit haben oder hatten, wie schwierig es ist, denen in die Augen zu schauen. Oder man wechselt gar die andere Straßenseite, damit man ihn gar nicht erst bemerkt und sieht. Also wir wissen, an solchen Sachen wissen wir und merken wir, unser Leben bedarf der Versöhnung. Nur so wird wieder etwas rein, kommt etwas ins Reine. Und darunter leiden die Brüder auch und deswegen haben sie immer noch Angst. Und deswegen zweitens, die Vergebungsbitte. Die Brüder bitten im Namen Jakobs um Vergebung. Und sie nennen vor Josef nun ihre Missetat, ihre Sünde. Mit 3 Sätzen sprechen sie die Vergebungsbitte aus. Sie sagen, vergib doch das Verbrechen, also die Missetat. So übersetzt das Luther, die Missetat. Was ist der Missetat? Es kommt von Misstat, also das Gegenteil von guter Tat, eine Misstat. Also vergib unser Verbrechen. Und als zweites sagen sie, vergib die Sünde, also die Verfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt. Wir haben nicht so gehandelt und getan, wie es Gott geplant hat. Unser Tun führte am Ziel vorbei. Wir haben Gottes Ziel verfehlt. Vergib das, dass wir nicht im Einklang Gottes gehandelt haben. Und das Dritte ist, sie sagen, vergib die Eigentumsbestreitung. Da steht im Hebräischen das gleiche Wort wie Verbrechen, aber hier wird es präzisiert. Vergib die Eigentumsbestreitung, denn sie sagen konkret, wir haben Gott einen Menschen geraubt. Wir haben Gott das Seine weggenommen und damit uns selbst von Gott getrennt. Also in diesem Satz, in diesen Sätzen sprechen sie ihre Bitte aus, ihre Vergebungsbitte. Nennen sie ihre Schuld und ihre Sünde. Und jetzt schauen wir uns mal genauer an, was die Brüder hier eigentlich bitten. Im Deutschen steht hier, vergib doch deinen Brüdern. Aber was sagen sie eigentlich damit? So sagen wir es ja auch oft. Was bedeutet das denn? Vergeben. Denn eins ist klar, mit Vergeben soll Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Unrecht ist ja entstanden und jetzt soll Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Und unser Schwamm drüber, da oder einfach weggewischt, das geht nicht einfach so. Denn auch wenn man dann wieder den sauberen Tisch sieht, ist der Dreck ja nicht weg, der ist ja nur im Schwamm. Und mit, je nachdem wie dreckig der Schwamm nun ist, kann man damit keinen Tisch wieder säubern und nichts mehr sauber machen. Also muss der Schwamm weg. Der ist dann unbrauchbar geworden. Vom Dreck, von der Sünde. Also mit Vergeben, auch wenn wir einander vergeben, ist Schuld nicht einfach weg, sondern nur woanders. Und jetzt gucken wir uns nochmal genau Hebräischen an. Hier heißt es im Hebräischen, ertrage doch das Verbrechen deiner Brüder. Das ist wörtlich. Oder noch genauer, trage doch die Schuld deiner Brüder. Die Grundbedeutung von dem hebräischen Wort Nasa, was hier steht, ist tragen oder aufheben. Also vergib deinen Brüdern heißt, trage du die Schuld deiner Brüder. Mit der Vergebungsbitte ist gemeint, dass nicht mehr die Brüder, sondern Josef die Schuld tragen soll. Ist das nicht der Hammer? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Der Täter hat dem Opfer etwas angetan, worunter das Opfer leidet. Und nun bedeutet Vergebung, das Opfer soll die Schuld des Täters tragen, damit der Täter von seinem geschlechten Gewissen befreit ist. Ihr Lieben, an dieser Stelle wird deutlich, warum es uns so schwer fällt zu vergeben. Denn beim Vergeben leidet das Opfer zweimal. Einmal durch die Tat, die geschehen ist, und ein zweites Mal, wenn es dem Täter die Schuld, das schlechte Gewissen vergibt, auf sich nimmt. Also das Opfer muss seelisch mit der Last umgehen der Tat, die ihm angetan wurde. Und dazu kommt die Last zu wissen, wenn ich vergebe, ist der Täter von seinem Gewissen entlastet. Also wenn du vergeben willst, dann ist die Frage, bist du bereit, dem, der dir etwas angetan hat, sein Gewissen zu entlasten? Kannst du das? Kannst du die Last, die auf einem anderen liegt, selber tragen? Mit dem Gedanken leben, der andere, der dich verletzt hat, kann wieder mit freiem Gewissen fröhlich leben, weiterleben. Nur das ist wahre Vergebung. In Klammern, Strafe muss trotzdem manchmal sein, aber Strafe ersetzt nicht Vergebung, schafft kein Miteinander, kein heiles Leben, keine heile Beziehung. Und daran merken wir, das Tragen der Schuld ist hier nichts Leichtfertiges. Es geht hier um das Weiterleben der Brüder, was Josef ihnen auch gewährt. Denn Josefs Reaktion ist weinen, seine Tränen fließen. Als er das hört, weint er. Und damit zeigt er Folgendes. Er merkt durch diese Frage, dass das Misstrauen immer noch groß ist. Die Brüder trauen ihm Rache zu. Und Josef weint darüber, dass sie immer noch in diesem Gerechtigkeitsstrafemodus stehen und immer noch nicht Gnade und Vergebung verstanden haben. Mann, das Seelenleben der Brüder ist ganz schön kaputt. Und sie tragen es immer noch mit sich rum. Bis zum Zeitpunkt der Gefängnisstrafe, in die sie Josef einmal steckt, 3 Tage, da haben sie überhaupt noch nicht über ihre Schuld nachgedacht. Erst da kommt es überhaupt mal hoch zu einem Sündenerkenntnis, was sie getan haben, dass es wieder hochkommt. Vorher haben sie nie darüber gesprochen. Und auch jetzt am Schluss erkennt man, wie sehr sie es immer noch belastet. Aber Josefs Tränen, glaube ich, sind auch das Zeichen der Schwere der Last, die er mit seiner Vergebung trägt. Und ihr Lieben, jetzt müssen wir uns auch klar machen und bewusst werden, mit welchen Lasten wir uns rumschleppen, welche wir tragen. Und diese Lasten müssen wir ablegen. Wie unsere hintersten Ecken wir reinigen müssen, so müssen wir unsere Lasten ablegen, abwerfen. Wir schleppen zu viel mit uns rum im Leben. Alles Nicht-Vergebene, alles Nicht-Aufgearbeitete, unser ganzes Misstrauen gegenüber andere und unsere Ängste, zu kurz zu kommen. Merkt ihr, wie hoch der Wert der Gerechtigkeit für unsere Seele ist? Ihr Lieben, nach außen können wir ganz viel tun und einfach so uns geben, wie wir wollen und stark wirken. Aber nach innen regiert die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir wollen gerecht für uns selber sein. Wir müssen wahr leben können, im Reinen mit uns. Nur so können wir eigentlich in den Spiegel schauen, uns selber anschauen und dann auch vor Leute treten. Und jetzt ist die Frage, wie wir mit dieser Unrecht in uns selbst, mit diesem Unrecht in uns selbst umgehen. Entweder wir meinen, im Recht zu sein. Wir sagen einfach, ja, ja, ich bin im Recht, ist schon okay so, ich vergebe mir selbst und Punkt. Und dann werden wir hartherzig und werden ignorant gegenüber jedem Versuch, uns zu ändern. Und erst recht, wenn uns jemand darauf hinweist, hier, arbeite mal an dieser Macke von dir. Da denkt man nur, was will der eigentlich? Ich bin doch im Recht. Der soll auf sich schauen und nicht auf mich. Oder es gibt das Empfinden des Unrechts und des daran Leidens und daran kaputt zu gehen, zugrunde zu gehen. Weil wir immer wissen, ich bin im Unrecht und ich habe was Böses getan und nie wieder kann ich gut leben oder kann ich mir in die Augen schauen und erst recht dann unter andere treten. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, mit unserem inneren Unrecht umzugehen. Denn wir sind alle nicht vollkommen gerecht. Wir haben alle Dreck am Stecken. Und das ist das Problem unseres Lebens. Und da fühlt es sich so an, als wenn es in eine Sackgasse geht. Überhaupt keine Lösung finden und haben. Doch es gibt eine Lösung, frei und unbeschwert zu leben. Und das gelingt nur, wenn wir Gnade und Vergebung empfangen. Und jetzt kommt das zweite Problem. Denn Gnade und Vergebung, das können wir nicht selber machen. Das können wir nur empfangen. Das können wir nur bekommen. Das kann uns nur gewährt und geschenkt werden. Meine Lieben, und deswegen bin ich so froh, dass ich die Bibel habe und es darin lesen kann. Denn genau das macht doch Jesus am Kreuz. Im Johannes 1, Vers 29 heißt es, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er trägt die Sünde der Welt. Er trägt meine Last, meine Schuld, meine Sünde. Mein Unrecht, das, was ich falsch gemacht habe, trägt er, hebt er auf, nimmt er auf sich. Jesu Vergebung am Kreuz ist für uns das stellvertretende Tragen unserer Sünde und Schuld gegenüber Gott. Mit allem, was wir falsch tun, sind wir schuldig vor Gott, weil wir nicht im Einklang mit ihm leben. Und das nimmt Jesus nun auf sich. Wir benötigen die Vergebung Jesu in unserem Leben, weil wir nicht gerecht sind. Aber seine Vergebung können wir annehmen. Und das ist Glaube. Im Glauben nehmen wir seine Vergebung an. Und wir werden innerlich rein und frei, gesäubert, entlastet. Und so können wir wieder frei und fröhlich leben. Das schenkt der Glaube. Herrlich. Lassen wir uns über den Glauben noch im dritten Punkt sprechen. Der Glaube der Brüder und der Glaube Josefs. Die Brüder, die berufen nämlich sich jetzt auf den Gott der Väter. Sie nennen sich Diener des Gottes deines Vaters. So wenden sie sich an Josef. So wie sich Josef damals auf Gott als Richter berufen hat, um seine Brüder nicht zu verurteilen, um gerecht zu sein und nicht ungerecht zu sein, so betonen sie jetzt Gott als Richter zwischen ihm und ihnen selbst. Weil wir seine Diener sind, deswegen ist Gott unser Richter. Zum zweiten Mal kommt aus dem Mund der Brüder das Wort Gott. Und hier sprechen sie sowas wie eine Beziehung zu Gott aus. Wir sind seine Diener. Wir sind Gottes Diener, sagen sie. Aus neutestamentlicher Sicht, dann könnten wir jetzt staunen und sagen, wow, sind sie jetzt gläubig geworden? Sie sind Diener Gottes. Jünger, Nachfolger, Diener Gottes. Aber ihr Lieben, die Situation ist ganz verzwickt. Und so ganz haben sie Gott immer noch nicht verstanden. Denn wenn sie sich gerade noch als Diener Gottes genannt haben, bezeichnet haben, so erklären sie einen Satz später, wir sind deine Sklaven. Sie machen sich zu Sklaven Josefs. Sie fallen auf die Knie und sagen, wir sind deine Knechte. Leute, das geht nicht. Wir haben nur einen Herrn. Die, die Christen sind, die gläubig sind, haben nur einen Herrn. Und das ist Jesus, das ist Gott und nicht irgendein anderer Mensch. Okay, man muss den Brüdern eins zugute halten an dieser Stelle, dass sie sich solidarisch zum Sklaven Josefs erklären. Also die haben die Bereitschaft, sich solidarisch für Josefs einzusetzen. So wie Judah einzeln für Benjamin eingetreten ist. So erklären sich jetzt alle Brüder einverstanden, füreinander einzutreten. Das ist ein Lernprozess. Sie zeigen, wir stehen jetzt alle zueinander. Sie zeigen damit, dass sie die neue Rangfolge anerkennen. Jakob ist nicht mehr da und nun nimmt Josef die erste Stelle ein unter den Brüdern. Und sie sind nachgeordnet, untergeordnet. Sie sind seine Knechte. Also es ist nochmal die Erfüllung des Traums, dass sie ihn anbeten und er der Herr ist. Gott hat die Position so gewählt. Das erkennen sie nun an. Josef reagiert darauf sehr weise. Er sagt, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Josef maß sich nicht den Platz Gottes an. Wenn sie seine Diener sind, Gottes Diener sind, dann kann er sie nicht zu seinen Dienern machen. Josef hat Gott verstanden. Sein Glaube wird aus einer demütigen Haltung vor Gott deutlich. Er maßt sich nicht mehr an, als Gott ihm gegeben hat. Gott hat ihm gegeben, zum Versorger Ägyptens zu werden. Er hat gegeben, zum Lebensretter, zum Lebenserhalter seiner Familie zu werden. Aber er ist nicht der Richter über seine Brüder. Ihr Lieben, und das muss uns auch deutlich sein, wenn uns jemand anfleht um Vergebung und den demütigen Weg geht, dann dürfen wir uns nicht an die Stelle Gottes setzen. Wir sind weder Richter noch Henker und verurteilen die Menschen, sondern wir können im Namen Jesu Vergebung zusprechen, weil uns selber vergeben ist. Wir stehen auch unter Gottes Fügung. Das muss uns immer bewusst sein. Viertens, Gottes Plan macht alles gut. Josef wiederholt an dieser Stelle nochmal seine Deutung aus Kapitel 45 und er fasst ihn in einem Satz zusammen. Ihr habt Böses gedacht und wirklich Böses gemacht. Aber Gott hat das Böse umgedreht und zum Guten gewendet. Gottes Art Handeln hat zwei Seiten. Der Mensch handelt böse, Gott dreht es um und wendet es zum Guten. Am Schluss gewinnt Gott. Er kann aus Bösem Gutes machen. Gott antwortet auf Böses mit Gutem. Und im Neuen Testament werden wir auch immer aufgerufen, in mehreren Briefen steht dieser Satz, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern mit Gutem. Das ist uns aufgetragen. So sollen wir leben. Also plant nicht ohne Gott. Er dreht es zum Guten. Er fügt es nach seinem Plan. Noch einmal sagt Josef zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich will euch versorgen. Gott will uns und unser Volk erhalten. Euch zu retten und zu erhalten, ein großes Volk, das war Gottes Plan. Und er sagt, eine große Rettung vorzubereiten. Der Hinweis auf den Exodus, den Auszug aus Ägypten. Gott hat Großes vor, mit euch und es vor der Welt zu zeigen, dass Gott retten will, dass Gott der Retter ist, dass Gott am Leben erhalten will. Und das wird in Josefs Aussagen jetzt deutlich. Drei Dinge macht er. Er versorgt sie, so heißt es hier. Also Josef kümmert sich um sie. Und das ist der Ausdruck der Versöhnung. Sie sind ihm nicht egal, sondern er will, dass es ihnen leiblich gut geht. Er versorgt sie. Dann heißt es, er tröstet sie. Was ist denn trösten? Wörtlich steht im Hebräischen, er lässt sie aufatmen. Er nimmt ihnen die Last der Bedrückung und lässt sie frei atmen. Die Last drückt auf ihrer Seele, auf ihrer Schulter. Und wenn er ihnen vergibt und sie tröstet, dann können sie aufatmen. Der große Seufzer. Frei leben, frei atmen, ohne Last. So will Josef sie leben lassen. Der große Stein der Schuld ist weg und sie können wieder vor ihn treten, ihm in die Augen schauen, ohne Angst und ohne schlechtes Gewissen. Das ist Versöhnung, dem anderen in die Augen zu schauen, ohne Angst und ohne schlechtes Gewissen, weil es ausgeräumt ist. Und drittens, er redet freundlich mit ihnen. Er redet Shalom. Das, was im ersten Kapitel nicht ging, was die Brüder nicht hinbekamen, freundlich mit ihm zu reden, nur ein friedliches Wort zu sagen, das macht er nun wieder. Und sie können in einer guten Art und Weise miteinander reden. Freundlich und friedlich, das ist Versöhnung. Ihr Lieben, wir sind am Ende der Josef-Geschichte angelangt und der Nachruf, also das Ende Josefs, ist kurz beschrieben. Die Josef-Geschichte endet mit dem Tod Josef. Er wird nach ägyptischem Ritus einbalsamiert. Er hat Ägypten und dem Pharao sehr viel zu verdanken. Aber er bleibt innerlich ein Hebräer. Wissen Sie noch, wir haben zwischendurch die Frage gestellt, wird Josef ein Ägypter? Nein, er bleibt Hebräer. Und er will in Israel beerdigt werden und nicht in Ägypten. Und so stellt er den Auftrag, dass die Israeliten beim Auszug aus Ägypten ihn mitnehmen. Und so tragen sie dann zwei Kästen ins verheißene Land. Die Bundeslade mit den 10 Geboten und Josefs Leichnam. Hier ist von einer Heimsuchung Gottes die Rede. Das heißt, Gott führt heim. Er führt nach Hause. Er führt uns zu sich. So führt Gott uns auch nach Hause, zu sich. Wir können mit Gott leben. Die Josef-Geschichte lehrt uns Versöhnung, Rettung und Befreiung. Und das ist auch uns, das ist auch dir verheißen. Gott will uns mit sich versöhnen. Gott will uns vor dem Bösen retten, vor dem Unheil in dieser Welt, wo das Böse auf uns eindringt. Und Gott will uns retten von Schuld und Sünde. Er will uns befreien von Schuld und Sünde. Das ist Gottes Angebot auch an dich. Nimm es an und lebe mit Gott. So heißt es dann über dich auch. Und Gott ist mit dir. Amen.
Feeling.
So lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. So geht hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.